meine zwei Wortmeldungen, jetzt war wert, sehr oder ich zuerst, ja. Ja, ich glaube, das ist wirklich eine Entwicklung, ist, dass die Politik so ich meine, das ist jetzt an den nicht herbeigezogen, aber zum Entertainment wird, weil in Amerika entscheidet sich ja die Wahl fast in einem Fernsehen, an einer Diskussion. Und ich bemerke das auch bei uns, also in der österreichischen Politik, dass es immer moderner wird, dass das Ganze nur noch auf eine Diskussion vor den Wahlen schnell hinausläuft, wo sich die Politiker gegenseitig halt nicht mit Fakten, sondern einfach mit Persönlichkeit und einem Kostüm gegenseitig ausspielen versuchen und dann gewählt werden. Also
bitte, das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt, auf den ich auch besonders aufmerksam machen will, der allerdings jetzt ein zentrales Thema dieser Lehrveranstaltung war. Es ist in gesellschaftlichen Zusammenhängen enorm wichtig, dass etwas passiert. Und es ist sehr oft, wenn Sie dann genau hinschauen, bei weitem unwichtiger, was passiert. Das klingt jetzt ein bisschen abstrus. Bei Interaktionen, und wir haben ja über dieses seltsame Phänomen, ich glaube sogar unter dem Titel Doppelte Kontingenz kurz gesprochen, bei dem sich zum Beispiel völlig unbekannte Personen in einer doch auch sehr vom Zufall bestimmten Konstellation plötzlich gegenüberstehen, nämlich sich zum Beispiel in einem Eisenbahnabteil gegenüber sitzen. In diesem Eisenbahnabteil herrschen relativ wenig Vorgaben darüber, worüber jetzt kommuniziert werden soll, in welcher Art und Weise interagiert werden soll, was da sich sozusagen als soziale Handlung entwickeln soll. Die sitzen einfach dort. Und das Interessante ist, wenn Sie das vielleicht auch schon mal persönlich beobachtet haben, es passiert absolut nichts, solange nichts passiert. Und es passiert unter Umständen sehr schnell, sehr, sehr viel, sobald irgendwas ganz Zufälliges passiert. Ich habe ja darauf hingewiesen, wenn draußen ein Vogel vorbeifliegt, dann reicht es vielleicht einmal kurz, wenn einer den Kopf neigt und hey, und da hinschaut und der andere bekommt das mit, dass der dort hinschaut und sagt, ah ja, ein schöner Vogel. Und der zweite sagt schon, ah ja, und übrigens, was sind Sie vom Beruf? Und wir haben Interaktion. Es entsteht Interaktion, es entsteht ein soziales System. Einfach durch Zufälligkeit. Und dieses soziale System entsteht dadurch, dass etwas passiert. Das heißt, soziale Systeme sind bis zu einem gewissen Grad darauf angewiesen, dass überhaupt etwas passiert. Und wenn nichts passiert, dann können sie einfach nicht. Dann können sie sich nicht entwickeln, dann können sie nicht entstehen, dann können sie auch keine Ausgangslagen für Weiteres schaffen. Es gibt da interessante Börsenregel übrigens, ich weiß nicht, wer von Ihnen mit der Börse vertraut ist, doch der Kollege hat einmal davon gesprochen, dass er da ein bisschen erfahren hat. Eine interessante Börsenregel, die, das ist wirklich nur, das ist kein Gesetz, das ist eine Abmachung, die darin beruht, dass überhaupt geboten werden muss oder soll, wenn Unsicherheiten im Spiel sind, die sonst eigentlich das Bieten, also das Mitsteigern an der Börse, verbieten würden. Das heißt, wenn eine Situation entsteht in den Aktienwerten, die eigentlich alle Akteure davon abhalten würde, zu steigern, zu bieten, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, kann diese Situation nicht überwunden werden. Wenn sich alle zurückhalten, dann steht das ganze System. Es ruht. Und es ist keine Lösung in Sicht, ganz einfach deswegen, weil das System ruht. Erst wenn jemand bietet und unter Umständen ganz falsch bietet, lässt sich eine erste Information gewinnen, dass auch der zweite bietet und dass daraufhin der dritte bietet und so weiter und sich aus dem Vielfachen miteinander des Bietens dann so etwas wie eine Wahrscheinlichkeit des Trends ablesen lässt, nämlich steigende Börsenkurse oder fallende Börsenkurse. Erst dann ist sozusagen wieder sinnvolles Bieten möglich. Erst dann herrschen hinreichend hohe Wahrscheinlichkeiten, dass man doch irgendwelche Werte gewinnt oder verliert.
Es gibt Ausnahmen auch.
Okay. Grundsätzlich geht es darum, die Ruhe des Systems ist für das System ein großes Problem. Das System muss in Bewegung gehalten werden, und es wird eben zum Beispiel durch solche Abmachungen an der Börse in Bewegung gehalten. Es wird geboten, ganz egal, ob jetzt sinnvoll geboten werden kann oder nicht. Es wird einfach geboten, damit sowas wie Sinnhaftigkeit entstehen kann in weiterer Folge durch das Bieten. Und sehr ähnlich, und da bin ich jetzt bei dem, was Sie vorher angesprochen haben, sehr ähnlich wirkt diese Dynamik des Entertainments in der Politik. Rein politisch wäre es vielleicht einfach nicht entscheidbar, ob, ich weiß nicht, die Sozialdemokraten oder die Volkspartei das bessere Wahlprogramm haben, ob sie die besseren Chancen haben, in den nächsten 4 Jahren für unsere Wirtschaft, für unsere Gesellschaft, für unser soziales System etwas Gutes zu tun. Rein politisch würden wir deswegen davon abgehalten werden, zu wählen, zur Wahl zu gehen. Und Sie wissen es an den aktuellen Wahlbeteiligungen, anhand der Wahlbeteiligungen, dass natürlich die Wahrscheinlichkeit in unserer Situation bereits recht hoch ist. Oder dass, sagen wir es klipp und klar, dass die Wahlbeteiligung in unserer Situation mitunter schon sehr niedrig ist. Darf ich euch schicken?
So, ja, ich habe nichts mit der Börse.
Ja, wie auch immer, das könnt ihr nach der Stunde dann intensivst diskutieren. Nein, es irritiert auch ein bisschen, das heißt, diese unentscheidbare Situation muss durch Zusatzmaßnahmen entscheidbar gemacht werden. Naja, und um die Wähler halt zu interessieren, ist es fast naheliegend, das Ganze im Sinne einer Show, eines Entertainments, ne? Also vielleicht auch gerade im Fernsehen dann abzuhandeln, agieren zu lassen. Denken Sie an diese, es war ja wirklich interessant, also ich würde mal aus heutiger Sicht sagen, das waren wirklich die interessantesten Momente dieses ganzen Wahlkampfs, als eben die 5 Spitzenpolitiker der einzelnen Parteien da zuerst im Einzelnen, aber dann natürlich auch in Konfrontation im Fernsehen vorgeführt wurden. Da wurde, und zwar im wahrsten Sinn des Wortes, natürlich auch jetzt bewusst von den Agierenden Entertainment gemacht. Das ist ganz klar. Ne? Und auch da herrschen ganz andere Logiken, als vielleicht auf individueller Ebene herrschen würden. Also es dürfte klar sein, dass im Fernsehen in dieser Sondersituation ganz andere Notwendigkeiten, sich zu präsentieren, ins Spiel kommen, als, ich weiß nicht, bei einer politischen Veranstaltung auf irgendeinem Wiener Markt oder auch im Parlament oder wo immer. Ne? Bitte.
Also mir ist jetzt behauptet, also dass eben das bei vielen solchen verkehrten Inszenierungen halt, also Schauspieler und so, dass die den Rolle von Schauspielern, ich würde sogar sagen, dass es einfach ein inszenierendes Schauspiel ist. Also zum Beispiel im kleinen Rahmen jetzt an der Uni ist ja ganz wie ein Theaterstück aufgebaut. Der Rektor weiß ganz genau, was er sagt. Ich war dort genau das gleiche in der Heiligen Messe. Das ist ja ganz, ganz strikt ablaufender Plan. Die Frage ist halt in der Politik, ist die Frage, wer inszeniert das Ganze? Ja? Weil das ist in den anderen nicht klar. Das ist halt in der Politik nicht klar, dass die Parteien untereinander inszenieren und dass die Parteien aus eigener Motivation inszenieren, dass die Medien inszenieren. Und ja, das ist halt die entscheidende Frage. Und ich glaube, dass gerade in dem Wahlkampf halt, wenn man sich die Interviews vorgelesen hat, vor der Wahl, in verschiedensten Zeitungen, das ist einfach den Rahmen, den viele Politiker gehabt haben, überhaupt die Ausgangssituation, das war so vorkonzipiert, das war wirklich, das war, da haben wir genau gewusst, die müssen das sagen, weil sie eben in dieser Rolle sind und so weiter. Das hat mit Politik, also mit einer Auseinandersetzung, mit einer Thematik zu tun gehabt. Und das war einfach ein ganz vorgefertigtes, abgesichertes Muster, das in der Organisation
kommen. Bitte, es dürfte nicht unbekannt sein, dass gerade solche Spitzenfunktionärsrollen heute auch diesbezüglich auch ganz speziell so ausgewählt werden, dass eben darauf geschaut wird, ob der Repräsentant einer Partei, also dieser Spitzenfunktionär, in der Lage ist, all die Informationen, die ihm von seinem Fußvolk, ich sage jetzt mal so dazu, von seinem Public Relations Management und seinen Experten und viel mehr zur Verfügung gestellt werden, ob er die so integriert, verständlich und publikumswirksam an den Mann, an die Frau bringen kann. Und nicht so sehr, ob er selbst irgendwelche solche Informationen generieren kann, erdenken kann oder besonders, ich weiß nicht, besondere Zusammenhänge sieht oder besonderes Problembewusstsein auflässt. Das ist nicht gefragt. Also selbstständig denken, was wir hier in der Philosophie zu kultivieren versuchen, ist unter Umständen bei weitem nicht in dem Ausmaß gefragt, wie eben zum Beispiel die Möglichkeit, diese Vielfalt an zum Teil sich auch widersprechenden Informationen, die da von der politischen Basis geliefert werden, angeliefert werden, beständig angeliefert werden, zu repräsentieren und sie einem Wählervolk so anschaulich und so sinnhaft zu vermitteln, dass diese Partei dann auch gewählt wird. Also das Talent eines Parteivorsitzenden liegt viel mehr darin, eben diese Informationen zu transportieren, als sie selbst zu generieren.
Ja, das ist eine Frage, aber ich glaube, das Unterschied, wenn man jetzt als Spitzenkandidaten hat oder jemanden, der in der Partei ist, also, ja. Weil jemand, der in der Partei selber interagiert und nicht, also zum Beispiel Klitsche oder jemand, der dazu die Öffentlichkeit hat, muss halt ganz andere Kompetenzen haben als jemand, der
natürlich. Natürlich. Ich meine, es prägt dann natürlich auch diese Position, an der man sehr, sehr lange sitzt. Ne? Also es dürfte klar sein, dass wenn man so lange eine gewisse Art von Beraterfunktion einnimmt, dass man sich dann per se nicht mehr so gut eignet, um eben die Spitzenposition einzunehmen, ganz einfach, weil man ein anderes Problembewusstsein entwickelt hat. Und vielleicht gar nicht mehr so verkürzen, so öffentlichkeitswirksam auftreten kann, wie das eben vom Parteivorsitzenden gefragt ist. Also diese seltsame Positionsrochade, die da bei jeder Wahl stattfindet, hat sehr, sehr viel natürlich dann mit solchen Überlegungen zu tun. Also das ist natürlich keineswegs im Hinblick auf irgendwelche real existierenden Personen gesagt, aber es dürfte klar sein, dass unter Umständen in den zweiten oder dritten Rängen von politischen Parteien mitunter vielleicht die gescheiteren, wenn man so herkömmlich vom Gescheit reden will, gescheiteren Leute sitzen, als jetzt unbedingt an der Spitze dieser. Zumindest in unserem Sinn gescheit, also das heißt jetzt im Sinne von Problembewusstsein, nicht was wir hier im Rahmen der Wissenschaft prozessieren. Es dürfte klar sein, dass diese Art von Problembewusstsein in der Politik bis zu einem gewissen Grad höchst schädlich sein kann. Also Sie haben es ja, ich weiß nicht, ob ich Sie hier in diesem Rahmen schon erwähnt habe, aber es gibt eine exemplarische Aussage eines ehemaligen österreichischen Bundeskanzlers, die meiner Meinung nach eine der einzigen wirklich ehrlichen Aussagen in den letzten Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten, eines Politikers gewesen ist. Ne? Das ist die berühmte Aussage, es ist alles so komplex, vom guten Altkanzler Singerwald. Ne? Also in dem Moment, wo der sozusagen eingestanden hat, dass er die wahren Zusammenhänge im Detail vorne darlegen kann, war er als Bundeskanzler nicht mehr tragbar. Ne? Der durfte nicht sagen, dass er im Prinzip nicht weiß, was da alles im Spiel war. Der durfte das nur ausdrücken, indem er gesagt hat, oder in dem Moment, wo er das ausgedrückt hat, durch dieses Saying, es ist alles so komplex, war er als Bundeskanzler absendet. Ne? Bitte.
Genau, das ist der Punkt, der mich interessiert. Warum funktioniert es genau nicht, dass man einfach die Wahrheit sagen kann?
Nein, ich weiß, dass es nicht funktioniert.
Aber warum nicht? Weil warum? Und weil es ja jeder weiß, ja, gerade bei den Politikern.
Das ist,
ich weiß, dass der nicht alles wissen kann. Ja, gerade wenn ich denke, wenn die Ressorts herumgeschachtelt, der vorher dort, der kriegt plötzlich was ganz anderes. Der kann das ja gar nicht alles wissen. Und man kann auch viel einfach nicht wissen. Warum ist es einfach nicht legitim, dass man sagt, wir sind jetzt zum Beispiel einfach im Prozess, wo wir uns besprechen und wir wissen einfach noch nicht. Oder ich habe hier einfach, dass man sagen kann, ich habe noch keine Lösung oder ich kenne mich da noch nicht aus oder ich weiß das jetzt nicht. Ja.
Denken Sie,
was ist, dass du das so unmöglich machst, das auch einfach mal so kurze Antworten zu geben, anstatt dass man immer als Politiker musst du immer die Frage, die du nicht beantworten willst, drumherum reden. Was steckt da genau dahinter?
Ich würde sagen, dass sich da historisch sehr viel verändert. Gerade aktuell verändert. Nur als Andeutung, ohne, bitte, verstehen Sie mich nicht falsch, ohne irgendeine Art von Wahlwerbung machen zu wollen, aber es gibt eine sehr prominente Person in Österreich, die ganz bewusst Interessen operiert, das heißt mit der Aussage, wir können gewisse Dinge zum Beispiel nicht vorhersagen oder wir können sie nicht genau genug vorhersagen. Diese Person punktet mit dieser Aussage, aber sie punktet eben nur in einem relativ kleinen Segment der Bevölkerung, nämlich Alexander van der Bellen, Sie wissen das. Ne? Also bis zu einem gewissen Grad, Sekunde nur, ne? Bis zu einem gewissen Grad ist in bestimmten Politikerkreisen bereits die Message angekommen. Wir können auch gewinnen, wenn wir ein bisschen ehrlicher sind. Nur ist das eine historische Entwicklung. Ich würde mal vorhersagen, vorherzusagen wagen, dass so, wenn die Entwicklung so weitergeht, wie sie aktuell ist, dass diese Möglichkeit von mehr Politikern genützt werden wird. Und zwar warum? Es ist ja interessant, wenn Sie sich, ich weiß nicht, zum Beispiel ganz simpel die aktuelle Produktion in Hollywood vor Augen halten, also die Spielfilme der letzten 10 Jahre, da finden Sie einen enormen Berg von Produkten, die genau darüber Aufklärung unter Anführungszeichen natürlich bei Hollywood, aber doch Aufklärung betreiben, was alles im Spiel ist, damit Politiker so agieren, wie sie agieren und warum sie so agieren. Also diese bekannten Politkrimis, die Hintergründe beleuchten, die eben zum Beispiel auch beleuchten, wie sehr ihnen die Journalisten auf den Socken sind, wie sehr ihnen, was weiß ich, der Senat verhindert, doch das zu tun, was sie tun wollen, wie sehr die Waffenindustrie vielleicht ihr eigenes Lobbying betreibt und vieles mehr. Ne? Also da wird genau aber an dieser Aufklärung der Bevölkerung gearbeitet, nämlich, dass die Politik ein sehr komplexer Wirkungszusammenhang ist, in dem der Einzelne eben nicht tun kann, was er tun will. Da betreibt Hollywood bis zu einem gewissen Grad unbewusst Aufklärung und das popularisiert sich natürlich mit der Zeit. Wir als aufgeklärte Menschen wissen natürlich, und hier in der Lehrveranstaltung wird es eben auch gerade thematisiert, wissen natürlich bis zu einem gewissen Grad, dass die Möglichkeiten eines Politikers sehr eng kanalisiert sind. Woher kommt es, um Ihre Frage kurz anzudeuten, zumindest oder zu beantworten, zu versuchen, woher kommt es? Naja, denken Sie mal an gesellschaftliche Situationen, in denen die Gesellschaft bei weitem nicht so differenziert ist wie die heutige, ich habe es auch schon des Öfteren angedeutet, also ich weiß nicht, eine landwirtschaftliche Gesellschaft, aber dann insbesondere eine industriearbeitende Gesellschaft, wo, sagen wir mal, zu Hochzeiten der Industrialisierung wirklich 50% der Bevölkerung in einem Arbeitsbereich tätig gewesen ist und annähernd ähnliche Lebensprobleme gehabt hat. Sprich höheres Einkommen, soziale Sicherheit, was passiert, wenn die Kinder krank werden, was passiert, damit die Kinder gute Ausbildung bekommen, was passiert, wenn ich krank werde, was passiert nach meiner Pensionierung und vieles mehr. Und diese Probleme, die doch an sehr großen Teilen der Gesellschaft einheitlich, das ist der wichtige Punkt dabei, einheitlich betroffen haben, konnten von einem politischen Akteur, nämlich idealtypisch jetzt, aber das ist nur ein Beispiel, nicht? Idealtypisch von einer sozialdemokratischen Partei ideal bedient werden oder Lösungen angeboten werden. Und damit haben sich natürlich jetzt auch die Handlungsmöglichkeiten oder sind die Handlungsmöglichkeiten dieser Partei nicht als Unhandlungen aufgefallen, wenn man das so nennen will. Nicht? Also die haben agieren können, weil ein großer Teil der Bevölkerung betroffen gewesen ist und es hat nie so ausgeschaut oder es ist nie besonders deutlich geworden, dass sie unter Umständen daneben hauen, weil sie jetzt die landwirtschaftliche Bevölkerung nicht so mit einbeziehen. Beziehungsweise hat sich dafür dann auch eine Partei gegründet, die auch deren Interessen bedienen konnte und da war natürlich sozusagen innerhalb dieses Rahmens relativ einheitlich eine Möglichkeit vorgegeben, die nicht nur als eingeschränkte Möglichkeit wahrgenommen worden ist. Man konnte glauben, die tun was für uns, weil für uns einheitlich dieses Problemfeld bestanden hat. Und die haben natürlich in diesem Rahmen auch was tun können. Heute ist es eben so, dass sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Problemfelder bestehen und dass nahezu immer, wenn für ein Problemfeld etwas getan wird, eine andere Bevölkerungsgruppe sofort sagen kann, na hallo, das widerspricht ja völlig unseren Anliegen. Und damit wird es natürlich sehr deutlich, dass alle Handlungen, die gesetzt werden, aus einer anderen gesellschaftlichen Perspektive Unhandlungen sind, nicht? Also widersprüchlich sind. Und damit wird natürlich dann eben auch dieser sehr enge Rahmen, innerhalb dessen überhaupt es möglich ist zu handeln, als Rahmen sichtbar, nicht? Weil deutlich wird, weil dann von Philosophen oder von Wissenschaftlern thematisiert werden kann, dass der eben nur immer in seinem Rahmen handeln kann. Ich weiß nicht, beantwortet das ein bisschen Ihre Frage, wenn man jetzt nicht ganz sicher.
Oh ja, schon, ich überlebe noch weiter, weil ich mir halt denke, ich meine, das ist wahrscheinlich utopisch, ja. Ich habe es irgendwo nicht gehört, dass es irgendwo passiert, aber ich glaube, ich habe trotzdem noch nicht so ganz kapiert, warum es nicht einfach mal funktionieren kann, dass ein Politiker einfach klar, oder auch zwischenmenschlich, es ist ja überall, wir bauen uns dauernd so ein Korsett, dass wir uns immer enger schnüren, indem wir nur ganz bestimmt handeln dürfen und auch dann, was mich so irritiert, ist, kein Mensch in der Öffentlichkeit kann mehr frei reden, weil jedes Wort muss auf die Goldwaage legen, weil schon 5 Geier warten, ihn darauf zu zerfetzen. Oder jemand aus der einen Partei kann einfach nicht sagen, okay, das, was der andere sagt, der ist zwar nicht in meiner Partei, aber vom Prinzip her, was er sagt, finde ich okay. Ich verstehe nicht, warum man, wenn man das so bewusst ist, warum man das nicht mal aufheben kann.
Nur ein kleines Beispiel in eigener Sache, ganz kurz, und dann komme ich gleich hin. Ich bin aktuell gerade, weil mich eben das Thema Arbeit sehr interessiert, oder ich war, es ist schon wieder abgeschlossene Geschichte, aber auch im Hinblick auf kleine Eigenwerbung, ich habe jetzt für das Sommersemester so eine Veranstaltungsreihe organisiert, die sich eben diesem Thema Arbeit widmet und im Zuge deren ich eine ganze Reihe von relativ bekannten Wissenschaftlern nach Wien eingeladen habe, um hier einen Vortrag zu halten, und ich werde das auch noch verlautbaren. Also ihr seid natürlich alle dann herzlich eingeladen, da bei diesen Vorträgen zuzuhören. Nichtsdestotrotz, Einladen von ausländischen Wissenschaftlern kostet Geld, und ich musste dieses Geld natürlich lukrieren. Also das heißt, ich bin einer ganzen Reihe von Einrichtungen, auch Parteien oder Parteieinrichtungen herangetreten, um da eben Gelder zu lukrieren. Ne? Und es dürfte klar sein, es geht um eine absolut wissenschaftliche Vortragsreihe, ich betone das, also es geht um wertfreies Wissen, aber es dürfte klar sein, dass wenn man eine solche Institution, ich weiß nicht, nur ein paar zu nennen, die da im Spiel sind, nicht? Also Arbeiterkammer auf der einen Seite, Wirtschaftskammer auf der anderen Seite, Industriellenvereinigung auf der einen Seite, Rennerinstitut auf der anderen Seite oder Grüne Bildungswerkstatt und vieles mehr. Also wenn man solche Institutionen ancheckt, dann haben die natürlich ihre eigenen Interessen, und um die dann dazu zu bringen, dass sie ein Geld in meine Veranstaltungsreihe stecken, muss ich natürlich, bis zu einem gewissen Grad meine Formulierung auswählen. Also obwohl es um wissenschaftliche Zusammenhänge geht, war ich sehr deutlich mitunter, also in unterschiedlichen Graden, aber doch mitunter sehr deutlich gezwungen, meine Veranstaltungsreihe so, oder die Formulierung der Beschreibung meiner Veranstaltungsreihe so zu wählen, dass es eben in das Konzept der jeweiligen geldgebenden Institutionen passt. Und damit war es eigentlich nicht mehr diejenige wertfreie wissenschaftliche Information, die ich mir selbst vorgestellt hätte. Dürfte klar sein. Ne? Spielt keine Rolle, weil da ging es nur um die Finanzierung, das ist jetzt abgeschlossen, jetzt kann ich mich wieder meiner wissenschaftlichen Fragestellung widmen. Aber um der industriellen Vereinigung was zu verkaufen, muss man anders formulieren, als wenn man es der Arbeiterkammer verkaufen will. Das ist sozusagen die Logik des Spiels. Ne? Und genauso auf viel höherer Ebene geht es natürlich vom Parlament zu und geht es dann bei der Verhandlung von Koalitionsmöglichkeiten zu. Ne? Das dürfte klar sein. Gut, jetzt Sie haben
uns. Ganz kurz, das ist jetzt keine wahnsinnig reflektierte Position, aber ich glaube auch, warum das zum großen Teil nicht funktioniert, einfach zu sagen, also ein Politiker hinzustellen, ein Spitzenkandidat hinzustellen, der sagt, ich weiß das jetzt nicht, ist irgendwie auch dieser Aspekt der Führungsqualität. Weil ich denke, viele Leute, es ist ja sehr ein emotionales Thema, und viele Leute wollen ganz einfach nicht jemanden an der Spitze des Staates haben, der sagt, gut, ich habe keine Ahnung. Und solange mir das jetzt nicht immer vermittelt wird, dass der Mensch keine Ahnung hat oder der von diesem Thema nichts weiß und der das nicht selber artikuliert, kann ich diesen Aspekt, den ich vielleicht im Hinterkopf selber zumindest ausblenden, bis zu einem gewissen Grad.
auch da bitte, sehr deutlich, nicht? Wissen wird nach wie vor individuell zugerechnet. Und jemand, der nicht weiß, der als Person nicht weiß, als Individuum nicht weiß, naja, verliert seine Wertschätzung. Das dürfte klar sein. In solchen Handlungszusammenhängen, wie sie eben heute in der Gesellschaft vielfach bestehen, ist es aber mitunter eben einfach unmöglich zu wissen, was wirklich passieren wird und wie sich das Ganze entwickelt und welche Dynamiken im Spiel sind und vieles mehr. Nichtsdestotrotz muss einer oder eine den Kopf hinhalten und sich als wissend oder nicht wissend, je nachdem, deklarieren. Bitte, ich möchte nur darauf hinweisen, in gewissen solchen Handlungszusammenhängen kann es unter Umständen dann schon auch etwas bringen, sich gelegentlich als Nichtwissend zu outen. Ja. Also es dürfte zum Beispiel hier im Hinblick auf meine Rolle nicht zu übersehen sein, dass es durchaus, ich weiß nicht, zumindest als vielleicht, das, naja, wage ich mal jetzt zu vermuten, sympathisch betrachtet werden kann, wenn man sagt, na, man kann nicht alles wissen, sondern es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die ich nicht weiß. Ne? Also sie würden wahrscheinlich eher davonlaufen, wenn ich sage, nein, ich weiß absolut alles. Also da fährt die Eisenbahn drüber. Ne? Während wenn ich sage, na bitte, für gewisse Wissensgebiete bin ich nicht zuständig und kenne mich nicht aus und habe keine Ahnung. Naja, dafür habe ich mich eben auf andere spezialisiert. Na, vielleicht punktet das bis zum Wissen gerade. Also in der Wissenschaft ist diesbezüglich ein gewisser flexibler Rahmen vorhanden. In der Politik weitaus weniger, obwohl, wie ich vorher gemeint habe, da Entwicklungen im Gange sind, die dafür sorgen, dass sich dieser Rahmen ein bisschen ausdehnt. Und wer weiß, vielleicht ist es in 50 Jahren so weit, dass man auch in der Politik ganz offen davon sprechen kann, dass eben gewisse Dinge nicht jetzt individuell gewusst werden können.
Kollegin. Ich verstehe nicht ganz. So wie du auch, warum sich die Menschen mit seiner Leidenschaft dieser Illusion hingeben, jemanden an der Spitze zu haben, der scheinbar allwissend ist. Das ist ja, ja so unrealistisch, dass das gar nicht das anzustrebende Ziel sein kann.
Die Philosophie
denn, was hat er denn davon?
Ja, natürlich.
Er erzeugt sich ein Volk, das seiner Meinung nach nicht mehr zu denken hat, weil er ohnehin alles weiß. Und somit werden wir lauter unmündige Menschen, die ihren Kopf ohnehin nicht wollen. Also es war in der Pädagogik ein großer Trend, da war ja zuvor auch so, dass die Erwachsenen und Lehrer tatsächlich vorgegeben haben, alles zu wissen. Und das ist jetzt überhaupt nicht mehr der Fall. Das heißt, was glaubst du? Und man hat als Erwachsener auch nicht die Antwort auf viele
dieser Fragen. Also auch
und
dieses Wollen.
Ordnung, dieses Selbstdenken anregen, ich denke, das fehlt total in der Politik.
Ganz richtig. Also auch dieses Rollenverhältnis Kind, Erwachsener, nicht, verändert sich allmählich. Das ist ganz klar. Nicht? Aber ich wollte nur sagen, also Philosophie ist ja nicht ganz unschuldig an dieser Rollenerwartung. Nicht? Also der Philosophenherrscher, wie er schon bei Platon angedacht ist, nicht, ist ja sowas wie ein Idealbild, das auch heute noch in den politischen Betrieben herumgeistert. Der allwissende Politiker, der gefälligst alle Probleme ideal, optimal lösen können soll. Und genau deswegen dann gewinnt. Okay, jetzt glaube ich, hat der Kollege schon ein bisschen länger aufgezeigt.
Ich würde für die Kollegen, warum das die Politik nicht mit Wahrheit funktioniert. Und ich werde erst zu Mensch als Individuum gehen und fragen, wie viel Wahrheit erzeugt ein Mensch? Und dann, wie viel Wahrheit erzeugt das Gesellschaft? Und wie viel Wahrheit erzeugt das Politik? Und ich denke, ganz grob zwischen menschlichen Beziehungen sind so sehr schwer die Funktionalität mit Wahrheit. Und wenn man die individuelle Unterschied, die Definition der Wahrheit herausnimmt, das ist sowieso mannigfaltig. Aber wenn man denkt, jeder hat eine Wahrheitsvorstellung und sogar diese Wahrheitsvorstellung, die jeder hat, hat man jede Zeit oder jede Räumlichkeit die Möglichkeit, zu einer Akzeptanz zu geben. Und meiner Meinung nach, die Politiker sind derjenige, die Wahrheiten so gut formulieren kann, dass die Menschen erträglich sind. Auch die Philosophen tun das.
Ja, wenn sie es können, das stimmt natürlich. Also das ist natürlich eine gute Frage, wie viel Wahrheit vertragen wir überhaupt? Nicht? Also es gibt
zivilisatorische Gehorsam, also ganz eine Reihe von so jetzt auch individuellen Lebenskontexten existieren, in denen wir die Wahrheit nicht hören wollen. Also, was jetzt das große Thema Tod, das wir alle vor Augen haben, natürlich werden wir alle sterben, aber es ist nicht unbedingt angebracht, beständig darüber zu reden und beständig darauf aufmerksam zu machen oder gemacht zu werden. Also man wird wahrscheinlich, wenn ich hier stehe und permanent nur darauf hinweise, wir werden alle sterben, es wird fürchterlich sein, wir sind zum Tode verurteilt und vieles mehr. Naja, da sagt er irgendwann, naja, schön. Aber also ganz klar, nicht? Und wenn man was nicht, politische Kontexte vor Augen hat und dann sagen sollte, dass zum Beispiel das Problem der Arbeitslosigkeit, so wie es aktuell besteht, kaum mehr im Hinblick auf eine traditionelle Lösung, nämlich Vollbeschäftigung, zu lösen ist. Also das heißt, dass die vielleicht irgendwann einmal vor 40 Jahren in Mitteleuropa bestehende Vollbeschäftigung nicht mehr herstellbar ist, dann ist das eine Wahrheit, eine Art von Wahrheit, wenn man es so nennen will, die in bestimmten Wählerkreisen einfach nicht opportun ist. Das heißt, die diese Wählerkreise nicht hören wollen und wenn sie sie zu hören bekommen, dann die entsprechende Partei nicht wählen werden. Das heißt, aus der eigenen Tradition heraus, zum Beispiel einer Partei, die sich immer dieser gesellschaftlichen Arbeit besonders angenommen hat in ihrer Geschichte und die sich eigentlich genau zu der Partei entwickelt hat, als Arbeitnehmerinnenvertreterpartei, ist es nicht angebracht, die volle Wahrheit über die aktuelle Beschäftigungsproblematik zu äußern, nämlich die, dass diese idealtypische Projektion, sage ich mal, der Vollbeschäftigung irgendwann in, sagen wir mal, in dem Sinne, wie sie vor 50 Jahren geherrscht haben mag, wieder realisierbar ist.
Bitte. Ich bin da für mich zwei Punkte total strittig. Erstens, wer entscheidet, wie viel Wahrheit jemand anderes vertragen kann? Ja? Weil gerade dieses Beispiel, das Sie angesprochen haben, jeder Mensch, der halbwegs, also hier in der Schule schon gelernt, dass Vollbeschäftigung sich aufhört, ja? Ja. Jeder Mensch weiß es eh, und wenn wir halt ständig nur angelogen werden und ständig das vorgespielt werden, weil wir die Porzellanfiguren behandelt werden, die Wahrheit nicht vertragen, wird uns ein Pünktchen Wahrheit natürlich auch zerschmettern, weil wir ständig eingewartet werden. Und das Zweite, was ich jetzt vergessen habe, eigentlich ging es darum, dieses, das ärgert mich auch immer unermesslich, dieses, wenn vor 50 Jahren die Sozialpartei mal irgendwas gesagt hat, was sie so machen wird, und wir ununterbrochen von Flüssen und Dynamiken sprechen, erwarten wir, dass sie in 100 Jahren auch noch dasselbe vertreten wie vor 50 Jahren. Und weh, es tun es nicht, dann haben sie sich verraten. Genauso wie ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin, die einmal eine These aufstellt oder eine Meinung vertritt, und wenn die dann einmal im Laufe ihrer Arbeit draufkommt, dass sich da was geändert hat, und dann gleich, woher kommt, das ist eine irrsinnig dumme Erwartung, dass man so statisch bleiben muss.
Ich gebe Ihnen absolut recht, aber also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich bin selbst immer baff erstaunt, wie sehr sich jetzt die Wahrnehmung zum Beispiel von uns hier in einem Philosophie-Seminar von der Wahrnehmung in einer gewerkschaftlichen Diskussion in einem Werk in Kapfenberg unterscheiden kann. Dort ist Vollbeschäftigung nach wie vor das Zauberwort, oder jetzt, ich weiß nicht, kein spezifisches Werk in Kapfenberg, aber ganz eine Reihe von zum Beispiel Diskussionszirkeln, die eben im Rahmen der Gewerkschaften sehr oft dann organisiert werden, für die ist Vollbeschäftigung nach wie vor das Zauberwort, das bis zu einem gewissen Grad dann garantiert, dass diejenigen, die das versprechen, gewählt werden. Also ich bin da selber immer ganz baff, wie sehr sich da die Perspektiven unterscheiden können, aber also schon die Tatsache, dass dieses Wort nach wie vor in der Politik so prominent vertreten ist und verwendet wird, ne, weist darauf hin, dass man damit offensichtlich punkten kann, auch wenn es wir jetzt nicht für möglich halten. Gut, jetzt Sie schon lange, ja, Sie.
Ich glaube, weil ich mir das selber schon überlegt habe und ich habe mir das überlegt, ausgehend von, wenn eine neue Partei gegründet wird und so weiter, dass das sehr träge immer alles geht. Mhm. Der Einzige, der das geschafft hat, war die blaue Partei, dass sie gepunktet hat mit schwarze Flecken aufzeigen. Das war, egal ob man jetzt für die Politik ist oder nicht, ja, aber das war in die Richtung eine Veränderung. Aber es ist im Großen und Ganzen bis heute immer noch so, dass es dauert Jahre, bis man überhaupt mal die alte Politik, also die alte Partei aus ihren Positionen rausbekommt. Das ist enorm träge, das ist viel träger als wie die Politik, die nach außen getragen wird. Das ist, es geht außen, das was im Fernsehen abläuft, alles, das geht viel schneller, der Wahlkampf, alles geht viel schneller, die Koalition geht viel schneller, als dann wirklich die Positionen innerhalb neu besetzt werden, bis das alles sie umgesetzt ist. Das dauert alles viel zu lange. Das also, ist aber, glaube ich, das Problem. Das ist dann, glaube ich, auch das, warum den zweiten Punkt, den du gesagt hast, war... Genau. Warum es so lange dauert mit den...
Nur ganz kurz, wenn ich das noch... Weil du gesagt hast, wegen den...
Lauter, das ist...
Wir reden da über Dynamik, aber wenn wir jetzt eben... Wie schon das Beispiel, wenn wir da jetzt unsere Philosophie in Wer geht jetzt wirklich in den Arbeiter, der in einem Schichtbetrieb arbeitet, redet der große Dynamiken und Veränderungen.
Ja, wer nicht. Ich finde, man darf den Leuten auch nicht zu wenig zutrauen. Es ist mir schon klar, dass nicht jeder da sitzt und sich Gedanken macht über Marktsysteme und Dynamiken oder so, aber
naja.
Ich weiß nicht, ich halte die Leute nicht für solche Lämmer oder Lemminge.
Nein, ich glaube das auch nicht, aber es ist trotzdem so, nicht? Also wenn Sie gerade zum Glück noch voll beschäftigt sind, ein normales Arbeitsverhältnis haben und rundherum sehen, dass sich da sehr viel verändert und dass sehr viele ihren Arbeitsplatz verlieren, da ist dann Dynamik und Veränderung doch vielleicht eher ein Feindwort, also etwas, das sie nicht haben wollen. Ne? Dann soll vielmehr alles so bleiben, wie es ist oder beziehungsweise wie es einmal war, weil eben ihre eigene Situation gefährdet ist. Im Hinblick auf Studiengebühren oder sagen wir mal vor Studienzeit ist es natürlich auch bis zu einem gewissen Grad so. Nicht? Ich habe ein Studium absolviert ohne jegliche Auflagen, ohne jegliche Studiengebühren. Für mich ist es natürlich auch bis zu einem gewissen Grad ein Idealtypus, selbst entscheiden zu können, wie lange man braucht, was einen interessiert, was man zuerst studiert, was man später studiert, wo man vielleicht bummelt und vieles mehr. Nicht? Natürlich. Aber auf der anderen Seite muss auch ich eingestehen, dass sich die Situation doch, also jetzt insbesondere im Arbeitsmarkt, in einer Art und Weise verändert hat, wo dann vielleicht, naja, zumindest darüber diskutiert werden kann, ob es im Hinblick auf das, was jetzt angepeilt wird, nämlich Berufsqualifikation, ob nicht was anderes angepeilt werden sollte, ist eine andere Frage, die mich besonders interessiert. Aber im Hinblick auf das, was jetzt angepeilt werden soll, Berufsqualifikation nämlich, ob da nicht vielleicht sagen wir mal, effektiver operiert würde, wenn dann doch so etwas wie ein Rahmen vorgegeben wird, nicht unbedingt mit Studiengebühren, aber zumindest ein Rahmen, innerhalb dessen ein Studium dann doch in Regelzeit absolvierbar ist und gewisse Incentives gesetzt werden, nicht zu sehr zu fummeln und was auch immer damit verbunden ist. Also da lässt sich, also es war jetzt sehr verkürzt wiedergegeben, weil ich, wie gesagt, überhaupt ganz andere Lösungsmöglichkeiten andenken würde, als die aktuell diskutiert werden. Aber grundsätzlich muss auch ich sagen, naja, die Ideale, mit denen ich aufgewachsen bin, sind Ideale einer Zeit, die eigentlich passé ist. Die vielleicht auch damals schon in der Situation gekränkt haben, aber die zumindest damals noch irgendwie gepasst haben. Und im Vergleich dazu heute nicht mehr so gut passt. Gut.
Ja, nur zum Thema der sogenannten Wahrheit. Der Frage danach, warum die jetzt niemand ausspricht, kann ich jetzt schon ergänzen, dass die sogenannte Wahrheit, also im Sinne von Lösungsvorschlägen, die halt die Probleme jetzt, ja, ist halt kompliziert. Und ich glaube halt schon, dass die Leute sich ganz gern verarschen lassen, endlich. Und ja, ich meine, klar, wir sitzen hier in der Uni und diskutieren gescheit, aber die Zeit hat ja auch nicht jeder. Und dann sind wir auch für die verschiedensten Ökwinkel haben und jetzt überrascht sind, die haben mich verarscht. Ja klar, das ist halt, kennt man von der SPÖ auch. Und was ich sagen will, ist, am Beispiel wie Lösungsvorstellung, sagen wir Arbeitslosigkeit. Warum ist das Lösungsmodell mit den Ausländern sozusagen so populär? Ich meine, das ist ein absoluter Blödsinn. Ja. Gleichzeitig wird vorgeworfen, Ausländer nehmen die Jobs weg und gleichzeitig vorgeworfen, Ausländer belasten das Sozialsystem, weil sie Arbeitslosigkeit passieren und ganz stark sind. Ja. Das glauben die Leute, das wollen sie gerne hören. Und wenn sie sich beschäftigen mit irgendwie komplizierteren Zusammenhängen, ja, oder vielleicht einsehen, Vorbeschätzung gibt es halt nicht mehr, das wollen Sie nicht hören. Sie lassen sich doch gerne verarschen. Also die für wir alle eigentlich.
Das sind aber bitte, diesbezüglich auch nur kurze Überlegung. Also das Phänomen der politischen Repräsentation, so heißt es nämlich genau, nicht? Das ist schon ein relevanter Aspekt auch, dass sich der Staatsbürger natürlich bis zu einem gewissen Grad mit Recht vertreten sehen will, repräsentiert sehen will. Ich meine, das Thema Arbeit ist jetzt im Hinblick auf meine Orientierungsmöglichkeiten im politischen Gefüge ein schlechtes Beispiel, weil ich da wirklich ein bisschen zumindest reinblicke, wenn man es so nennen will. Aber ich weiß nicht, wenn Sie irgendein anderes politisches Spezialgebiet heranziehen, Landwirtschaftsförderung oder sonst was, dann sage ich sofort, mit Recht will ich da vertreten sein, weil ich ganz einfach die Zeit nicht aufbringe, mich dort in diesem Gebiet so zu informieren, dass ich da irgendwie kompetent mitreden könnte. Da bestehe ich sogar darauf, dass mir bis zu einem gewissen Grad vorgemacht wird, dass man da kompetent sich auf diesem Gebiet beschäftigt mit den dortigen Problemen. Also das ist sozusagen in einer arbeitsteiligen Gesellschaft Betriebsbedingung, dass man sagt, okay, ich kann nicht bei allem das, was die Politiker da zu tun versuchen, kompetent mitreden. Vielleicht als politisch engagierter Mensch kann ich noch bei ein paar Gebieten irgendwie so ein bisschen reinriechen und mir überlegen, naja, da wüsste ich was Besseres oder so. Ne? Aber sozusagen wirklich kompetent auf breitester Ebene überall mitzureden, geht nicht. Und deswegen ist natürlich dieses Verarschen, wie Sie es formuliert haben, bis zu einem gewissen Grad vorprogrammiert. Ne? Das ist ganz klar. Also das ist part of the game, wenn man das so nennen will.
Bitte. Ich glaube, dass man da noch zwischen zwei Sachen unterscheiden muss, nämlich zwischen Fehlinformation, so wie es die blaue und so weiter Regierung machen, aller Rassismus, Arbeitslosigkeit und so weiter. Das ist ein Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, dass gesagt wird, sie wird das gemacht und dann wird es nicht gemacht. Das sind schon noch zwei unterschiedliche Dinge.
Auch da bitte, was ist Fehlinformation, wenn damit wirklich tatsächlich, und das ist ja empirisch belegbar, Wählerstimmen gewonnen werden können?
Ja, in einem Fall wird ein Problem erkannt, falsch ausgelegt und falsch präsentiert, und im anderen Fall wird gar kein Problem erkannt, sondern wird einfach nur gelogen.
Da wäre ich vorsichtig, das ist nicht so leicht zu sagen, aus der Sicht dieser Partei, die wirklich, und das sage ich sehr deutlich, natürlich auch nicht meine Partei ist, aber aus dieser Sicht der Partei, ist es durchaus erfolgreich, wenn man sagt, was weiß ich, der Hamstadt Islam denkt. Ne? Ist schlimm, dass es so ist, aber dafür sorgt die gesellschaftliche Konstellation aktuell. Ne? Die punkten damit, die gewinnen Wählerstimmen und damit ist es für sie, ich betone, für sie keine Fehlinformation. Also da ist ein bisschen problematisch von Fehlinformationen von vornherein gegangen. Im Gegenteil, die sagen, das ist die einzig wahre Information, weil wir damit Wählerstimmen gewinnen. Das ist also auf der Ebene würde ich mal sagen, kommt man dieser Logik nicht bei. Oder bekommt sie nicht in einer Art und Weise zu fassen, dass man das Problem löst. Bitte Sie als letzte
Wortmeldung. Also es war ja diese ganze Führungssuche, die man hat, oder die stattfindet, in einer modernen Gesellschaft, wo man halt doch irgendwie emanzipiert gibt zu den westlichen Männern, kommt sicher aus früheren Zeiten, wo zum Beispiel jetzt im Mittelalter, wo ständig Krieg war, wo sich ständig verteidigen müssen, etc. Und gibt es ja ganz Liberalisierung in allen möglichen Interessen Bereichen, in dieser Autonomie, die einzelne Menschen haben, und haben das natürlich irgendwo anders mit versuchen müssen, und ich glaube, dass das die Arbeit ist, ja, mit der man Menschen von gewissen Reflexionsvorgängen und gewissen kritischen Gedanken abhalten will. Ja. Und wenn man sich, also die Arbeitszeit, die ein Mensch, also in Österreich arbeitet, ja, und was Österreich produziert im Gegensatz zu dem, was, oder was überhaupt die europaweit produziert wird, im Gegensatz zu dem, was wirklich real irgendwo einen Nutzen hat, der ist ja ein Projekt, das ist, also ist wahnsinnig, ja. Und wenn man, also ich glaube, es gibt sogar Studie, dass Menschen eigentlich nur 3 Stunden die Woche arbeiten müssen in ganz Europa und jetzt im europäischen Raum. Ja. Und durch diese ständige Tatkräftigkeit, die man hat, ja, verliert man einfach den Bildungsreflexion und sich persönlich Feindbilder und Leute, die ein Feindbilder schaffen und die Politik. sehr gerne, weil man sie halt, weil es einfach bequem ist.
Nach dieser Logik wäre die Arbeitslosigkeit eine Möglichkeit, eben dieses Niederhalten im Zuge der Arbeit zu durchbrechen.
Also die Arbeitslosigkeit auch nur gesagt, dass es was mit der Bildungsstandard zu tun hat, den gewisse Menschen nicht haben und gewisse Menschen also woanders sind in der Bildung, weil ganz bewusst sozial selektiert wird. Und dass dann Arbeitslose ja oft in der Gesellschaft so wenig Anerkennung finden, dass sie dann nach außen hin wirklich, also weil sie wissen.
Aber diese Anerkennung wäre ja in dem, was Sie vorhin ausgeführt haben, fast angelegt. Also sagt man, die Arbeitslosen sind eigentlich die, die jetzt nicht mehr sediert werden durch irgendeine unangenehme Arbeit und die jetzt doch kritisch denken können. Das sind diejenigen, die eben dann sehr wohl Achtung verdienen, weil sie eben diejenigen
darstellen, die... Nein, aber weil Arbeitslose unser Geld bezahlt wird, ja, Arbeitslosigkeit, ja, und das ist ja ein extremer Aggressionsfaktor, wenn Leute arbeiten, ein scheiß Hacken haben und dann andere Leute eben nicht arbeiten, ja, aber das ist einfach die gesellschaftliche Realität, ja,
das ist ein Ausproblem. Das wäre ein sehr weites Feld, da weiter zu sprechen, wir sind leider über der Zeit. Wir haben ja die nächste Stunde noch, in der wir dann doch auch ein bisschen zusammenfassen werden, was in dieser Lehrveranstaltung besprochen wurde. Ich bedanke mich für heute. Gut, nochmal ganz schnell Ankündigung, in 2 Wochen Prüfung hier an diesem Ort zur selben Stunde, 29.01. 14.15 bis 15.45 zentrale Themen der Lehrveranstaltung, zu denen Sie, oder zentrale Begrifflichkeiten der Lehrveranstaltung, zu denen Sie sowas wie einen kleinen Essay, wobei die Betonung auf klein liegt, schreiben sollen. Nämlich, 10 Zeilen, die mir darlegen, dass Sie, wissen, was diese Begrifflichkeit, wofür diese Begrifflichkeit steht oder wofür sie hier in dieser Lehrveranstaltung zu stehen gekommen ist. Und dass sie sich damit oder mit der Problematik, die damit bezeichnet ist, so ein bisschen auseinandergesetzt haben und dass sie selbst weitergedacht haben entlang dieser Begrifflichkeit oder entlang dieses Problemfeldes. Bitte, das selbstständige Weiterdenken ist natürlich, das brauche ich glaube ich nicht extra erwähnen, ein Punkt, der mir besonders wichtig ist. Der natürlich in der Philosophie ein ganz besonderer Aspekt ist. Es geht wesentlich weniger um Faktenwissen, um das Replizieren von vorgegebenem Wissen, sondern es geht um selbstständiges Wissen, um Problembewusstsein, wie ich so oft sage. Und dieses Problembewusstsein, das sollen Sie mir bei dieser Prüfung unter Beweis stellen. Darauf wird es ankommen. Eine Handvoll in etwa Begrifflichkeiten, die ich zumindest andeutungsweise, wenn nicht explizit, in der nächsten Stunde dann so ein bisschen Revue passieren lassen werde, damit Sie auch auf die Prüfung vorbereitet sind. Auch heute möchte ich schon kurz zumindest auf 2 Aspekte, es kommt darauf an, wie viel Diskussionsbedarf dann besteht, aber zumindest auf 2 Aspekte, die mir im Rahmen dieser Lehrveranstaltung besonders wichtig gewesen sind, nochmal hinweisen. Darf ich zunächst fragen, gibt es organisatorische Fragen oder sonstige Fragen zur Prüfung und zu diesem Umfeld? Bitte?
Einfach nur herkommen,
ja. Darf ich vielleicht doch nochmal sonst? Verstehe dann nicht. Wir können ja dann vielleicht eine Lüftungspause machen oder irgendwo. Einfach nur herkommen. Besonders wichtig, einen Lichtbildausweis mitbringen. Das wird leider heute von der Universität verlangt. Ich muss das kontrollieren. Also einfach Studentenausweis mitnehmen und nach der Prüfung dann, nicht vorher selbstverständlich, sondern bei Abgabe der Prüfungsarbeit dann kurz vorzeigen, damit ich im Bilde bin über eure Identity. Sonst noch Fragen diesbezüglich? Ja, das mit der Identität ist ein interessantes Thema schlechthin in unseren Zeiten und das bringt mich so ein bisschen auf den ersten Punkt, von dem ich vorher Erfahrung, die eben als Grundlage dieser Lehrveranstaltung gedient hat, oder als Grundproblematik dieser Lehrveranstaltung gedient hat, diese Beziehung von Individuum und Gesellschaft. Und da gibt es aktuelle Entwicklungen, die Sie alle zentral betreffen, und anhand dieser Entwicklung möchte ich diese Beziehung noch einmal kurz beleuchten oder problematisieren oder vielleicht zur Diskussion stellen. Ich habe ja davon gesprochen, dass individuell zurechenbare, um das mal so zu formulieren, individuell zurechenbare Aktionen oder Handlungen oder Kommunikationen in dem Moment, wo sie im sozialen Kontext zu stehen kommen, sprich in der Gesellschaft zu stehen kommen, dazu neigen, Handlungszusammenhänge zu generieren, in denen diese individuellen Handlungen und auch die dahinter steckenden Absichten oder Bedürfnisse anders zu stehen kommen, und zwar grundlegend anders zu stehen kommen, als sie von dem Individuum, das diese Handlungen setzt, gemeint oder gewollt oder intendiert oder was auch immer war. Das heißt, die Gesellschaft schafft einfach Zusammenhänge, oder sagen wir vielmehr genauer, das Zusammentreffen unterschiedlicher individueller Aktionen, individueller Anliegen, individueller Bedürfnisse schafft Dynamiken, schafft Zusammenhänge, in denen diese individuellen Anliegen ganz anders zu stehen kommen, als sie eben aus Sicht dieses Individuums stehen sollten. Ich habe diesen Umstand am Beispiel der Entstehung von Märkten veranschaulicht im Rahmen dieser Lehrveranstaltung. Sie können sich erinnern, ich habe darauf hingewiesen, dass man grundsätzlich vielleicht so etwas wie ein Arbeitsbedürfnis, das Individuen haben, und zwar Individuen jeweils für sich selbst haben, auf die Notwendigkeit zurückführen könnte, Knappheiten zu beseitigen. Das heißt, Individuen, die arbeiten, versuchen, individuelle Knappheiten zu beseitigen, individuell wahrgenommene Knappheiten zu beseitigen. Das heißt, wenn ich an der Erforschung eines Gegenstandes, eines bestimmten Themenfeldes, sagen wir im Bereich der Sozialphilosophie arbeite, dann nehme ich persönlich mein Defizit an Wissen über dieses Gegenstandsgebiet oder Themengebiet als knapp wahr, oder sozusagen mein Wissen als knapp wahr, und versuche diese Knappheit zu beheben, indem ich eben an diesem Themengebiet arbeite, an dem ich in diese Richtung forsche. Ich versuche meine Knappheit zu beheben. Wenn ich Hunger habe und die Möglichkeit von mir sehe, ein Feld zu bestellen, um dort Nahrungsmittel zu erzeugen, die eben meinen Hunger stillen könnten, dann versuche ich, meine individuellen Nahrungsmittelknappheiten mit Bestellung dieses Feldes oder durch Feldarbeit zu beheben. Jede Arbeit lässt sich, und sei es noch so eine abstrakte Arbeit, nicht, also eben die Arbeit von Wissenschaftlern oder die Arbeit von, was nicht ganz allgemein modernen Gesellschaften, auch die Arbeit von Künstlern vielleicht bis zu einem gewissen Grad, das könnte man natürlich diskutieren, lässt sich im weitesten Sinn auf die Behebung solcher oder den Versuch der Behebung solcher Knappheiten zurückführen. Das ist einmal die individuelle Ausgangslage dieser Problematik. Ich habe davon gesprochen, dass solche Knappheiten natürlich in differenzierten Gesellschaften, in arbeitsteiligen Gesellschaften auch dadurch beseitigt werden können, dass gewisse Ressourcen, die von einer Person als knapp wahrgenommen werden, von einer anderen Person zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, eine Person nimmt zum Beispiel wahr, dass im Gebiet A oder im Gebiet Wien, sagen wir, Knappheit an, ich weiß nicht was für Knappheiten bestehen in Wien, nicht? Rohöl zum Beispiel, vorhanden sind und weiß, dass irgendwo in Zentralasien oder auch im Nahen Osten ein Überangebot an Rohöl vorhanden ist und diese Person arbeitet daran, die Knappheiten in Wien durch Transport des Rohöls vom Nahen Osten nach Wien zu beheben. Auch hier werden Knappheiten behoben und auch hier ist selbstverständlich Arbeit im Spiel. Zugleich beseitigt dieses Individuum, das da mit diesem Transport beschäftigt ist, natürlich auch seine individuellen Knappheiten, nämlich in dem Fall vielleicht die nach den Geldwerten, die da im Spiel sind, wenn diese Arbeit entlohnt wird. Also dieser Händler, dieser Rohölimporteur wird eine gewisse Entlohnung fordern für seine Tätigkeiten und wird damit mit diesen Geldwerten seine individuellen Knappheiten zu beheben versuchen. Auch hier sind nichts anderes als individuelle Knappheiten zunächst einmal im Spiel. Aber was entsteht dadurch, das haben wir ausführlich besprochen, es entsteht eben Handel, es entsteht damit, wenn sich das institutionalisiert, wenn sich das weiterentwickelt, so etwas wie ein Markt. Und der Markt, wenn er einmal etabliert ist, wenn er einmal als solcher funktioniert, schafft seine spezifischen Knappheiten. Nämlich nun eine Knappheit von Knappheiten, wenn man so sagen will. Das heißt, der Markt ist daran interessiert, dass, weil er ja funktionieren soll, weil er ja seiner Dynamik weiter folgen soll, Knappheiten bestehen bleiben. Das heißt, es wird in einer differenzierten Gesellschaft, die Märkte kennt, daran gearbeitet werden, dass die Märkte weiter funktionieren und das heißt nichts anderes, als dass an der Schaffung von Knappheiten gearbeitet wird. Also wir haben das ja ausgiebig diskutiert. Die Reklameindustrie ist ein Arbeitsbereich, in dem eben zum Beispiel an der Erzeugung von künstlichen, wenn man das dann so nennen will, von künstlichen Knappheiten gearbeitet wird. Während die Individuen in ihrer individuellen Herangehensweise an ihre Bedürfnisbeseitigung natürlich an der Beseitigung von Knappheiten arbeitet der Markt demgegenüber an der Schaffung von Knappheiten, was nichts anderes jetzt in dem Zusammenhang oder in dem Kontext, in dem ich das jetzt betonen will, nichts anderes bedeutet, als dass die Logik des Marktes der Logik der individuellen Bedürfnisbefriedigung entgegenarbeitet, quer zu dieser Logik steht. Das dürfte klar sein. Ich möchte es betonen, dass da natürlich jetzt niemand mit bösen Absichten dahinter steckt, auch das habe ich verschiedentlich herausgestellt, sondern dass sich das quasi in einer Logik der Aggregation von individuellen Dynamiken ebenso ergibt. Wir sind heute natürlich in sehr vieler Hinsicht, gerade jetzt auch im Rahmen der Diskussionen in der Sozialphilosophie, nicht mit dem zufrieden, was der Markt an Logiken oder Dynamiken hervorbringt, die eben nicht unseren individuellen Bedürfnissen entsprechen. Geldwirtschaft, Marktwirtschaft, Kapitalismus, Finanzwirtschaft und vieles mehr. Auf der anderen Seite sind wir aber natürlich bis zu einem gewissen Grad darauf angewiesen, als arbeitsteilige Gesellschafter, unsere Bedürfnisse über Märkte zu stillen. Wir sind auf Märkte angewiesen. Niemand von uns würde auf Märkte verzichten wollen. Also, ich meine, man kann sich sehr wohl überlegen, ob es entbehrlich ist, dass man sie auf Börsen Milliarden Transaktionen stattfinden, die im Prinzip nur mehr monetäre Werte sind und die nie mehr in zum Beispiel Nahrungsmittel für Drittweltländer umgewandelt werden, sondern immer nur als monetäre Werte verschoben werden. Man kann sehr wohl diskutieren, ob das sinnvoll ist, aber am anderen Ende dieser ganzen Stufe oder dieser ganzen Palette von Marktaktivitäten steht eben auch, ich weiß nicht, der Supermarkt, in den wir täglich einkaufen gehen und der sehr wohl dafür sorgt, dass wir unsere individuellen Nahrungsmittelbedürfnisse zum Beispiel befriedigen können. Also, im Prinzip sind beides Märkte, sowohl die Börse als auch der Supermarkt ums Eck. Sie erinnern sich vielleicht an dieses Beispiel mit der Fernmilch, das wir im Rahmen dieser Lehrveranstaltung da kurz mal angesprochen haben. Auch da, nicht, also sozusagen ursprünglich ein Markt, der den Bauern hilft, ihre spezifischen Produkte auch zum Beispiel in der Großstadt an den Mann, an die Frau, an die Konsumenten zu bringen, der allerdings mit der Zeit dann natürlich die Dynamiken entwickelt, die den individuellen Anliegen der Bauern, insbesondere wenn sie zum Beispiel Bergbauern sind, so sehr widerspricht, dass ein gewisser Bedarf besteht, neue Märkte zu schaffen oder neue Handelsmöglichkeiten zu schaffen, indem eben eine genossenschaftliche Organisation gegründet wird, die so etwas wie faire Milch gründet. Nicht? Wo man so ein bisschen an den Konsumenten appelliert, bitte denkt doch an unsere verquere Situation, die wir doch mittlerweile nach, sagen wir mal, 1000 Jahren institutionalisiertem Marktgeschehen in Österreich nicht mehr mit den dort ausgehandelten Marktpreisen leben können. Ganz einfach deswegen, weil eben der Supermarkt mittlerweile unsere Milch so billig anbieten muss, dass wir selbst davon keinen relevanten oder überlebensfördernden Profit mehr haben. Naja, haben wir angesprochen. Okay, und jetzt komme ich eigentlich zu dem Punkt, auf den ich hinaus will, oder zu den aktuellen Ereignissen, die Sie alle betreffen, die ich auch hiermit zur Diskussion stelle. Nicht nur Märkte sind solche Zusammenhänge, die individuelle Anliegen quer zu den Anliegen dieser Zusammenhänge zu stehen kommen lassen. Auch natürlich Wahlgänge und innerhalb dieser Wahlgänge dann die Versuche, politisch zu punkten, sind solche Zusammenhänge, das dürfte klar sein. Auch insbesondere Koalitionsverhandlungen sind solche Zusammenhänge und solche Koalitionsverhandlungen sind unter Umständen andere oder unterliegen unter Umständen eben anderen Dynamiken als zuvor der Zusammenhang eines Wahlkampfes unterliegt. Das heißt, im Rahmen von Wahlkämpfen herrschen bestimmte Dynamiken, im Rahmen von Koalitionsverhandlungen herrschen bestimmte Dynamiken und in uns Individuen herrschen natürlich bestimmte Bedürfnisse, bestimmte Anliegen, die ebenfalls bestimmte Dynamiken aufspannen oder initiieren. Und die interessante Geschichte ist, dass diese jetzt idealtypisch herausgestellten drei Dynamiken in modernen Gesellschaften unmittelbar miteinander konfrontiert werden, unmittelbar miteinander kollidieren und dabei dann natürlich sehr problematische Folgen zeitigen. In dieser Hinsicht vielleicht einfach zur Debatte gestellt, ohne bitte irgendjemand oder irgendein Verhalten unserer Politiker rechtfertigen zu wollen oder auf der anderen Seite das groß kritisieren zu wollen, zur Debatte gestellt, die Ihnen allen bekannte Aussage, dass die Studiengebühren abgeschafft werden, wenn die Sozialdemokratische Partei gewählt werden sollte. Richtig, also entsprechend dieser Logik hätte man natürlich sehr wohl, also entsprechend dieser Zusammenhänge, die ich gerade herausgestellt habe, hätte man natürlich sehr wohl bereits im Vorfeld sagen können, hier sind Dynamiken im Spiel, die mit einer gewissen Garantie sogar oder mit einer gewissen Sicherheit dafür sorgen, dass eine Aussage, die vor den Wahlen getroffen werden kann, wenn die Wahlen zum Beispiel so ausgehen, dass unbedingt eine Koalition zustande kommen muss, nicht gehalten werden können.
Ja, das mit den Eurofightern hätte überhaupt nicht gehalten werden können, selbst bei einer SPÖ-Mehrheitsregierung, weil das Vertrag ist fix gewesen, also
auch das.
Man hätte es nicht annehmen können, man hätte es mit Zahlen aber einfach nicht annehmen können.
Auch das. Noch was da allerdings als interessanter Aspekt ins Spiel kommt. Wir sind natürlich eine historisch entstandene Gesellschaft, das ist ganz klar. Wir sind natürlich eine Gesellschaft, die ihre Werte und Normen, anhand derer sie eben interagiert, anhand derer sie eben zusammenhält, über Jahrhunderte hinweg, über Jahrtausende hinweg ausgebildet hat. Das dürfte ganz klar sein. Und es hat natürlich vor langer, langer Zeit gesellschaftliche Situationen gegeben, in denen sich die Ausdifferenzierung solcher Zusammenhänge, solcher Handlungszusammenhänge, wie sie eben heute die Politik darstellt oder wie sie eben heute auch Wahlgänge oder Koalitionsverhandlungen und ähnliches darstellen, noch nicht so deutlich abgezeichnet haben. Das heißt, wenn Sie schon an eine kleine Stammesgesellschaft denken, natürlich hat es da auch bis zu einem gewissen Grad die institutionalisierte Position des Häuptlings gegeben und es hat vielleicht die institutionalisierte Rolle von ältesten Räten gegeben und ähnliches. Aber das Ganze hat sich doch in einer Gesellschaft von, sagen wir mal, 40 bis maximal 100 Leuten abgespielt, hat sich in überschaubaren Maßstäben abgespielt. Und es war natürlich in einer solchen Situation, in der allerdings eben Individualitäten bereits als solche wahrgenommen worden sind, sinnvoll, eine Aussage, die von einem Individuum zum Zeitpunkt A getroffen wird und zum Zeitpunkt B dann nicht eingehalten wird, oder das Versprechen, das da drinnen steht, zum Zeitpunkt B nicht eingehalten wird, als Lüge zu deklarieren. Und diese Lüge ist selbstverständlich individuell zugerechnet. Also das heißt, es war nicht der Häuptling, dessen Rolle ihn vielleicht dazu zwingt, zu lügen, sondern das war die Person Häuptling, also wie auch immer er geheißen hat, Sitting Bull oder was auch immer Sie sich vorstellen mögen, der in dieser Situation gelogen hat. Und es war in diesem sehr undifferenzierten sozialen Kontext natürlich sinnvoll, für solche Lügen zu sanktionieren. Zunge abschneiden, richtig. Nicht? Also was auch immer Sie sich unter Sanktion da vorstellen mögen. Es reicht, wenn der seine Reputation verliert und dann als Häuptling nicht mehr taugt, dürfte klar sein. Wenn sich allerdings die Handlungszusammenhänge, die da drinnen stecken, institutionalisieren und verselbstständigen, und ich habe kurz einmal diese von mir so genannten Bereiche relativer Eigenständigkeit angesprochen, aber ist nicht so explizit, dass wir das da jetzt ausführen müssen. Wie auch immer, wenn sich diese Bereiche verselbstständigen, dann wird natürlich auch die Handlungsdynamik sozusagen konturierter, deutlicher wahrnehmbar. Trotzdem können auf einer ganz anderen Entwicklungsebene natürlich jetzt gesellschaftliche Werte und Normen historisch bewahrt werden und werden das natürlich auch. Nicht? Also eine Lüge ist im Allgemeinen in unserem Gesellschaftssystem erstens mal genauso gewertet, wie das vor 2000 Jahren der Fall gewesen sein mag, genauso individuell gewertet. Und damit natürlich dann auch als etwas betrachtet, das nicht unbedingt zu, naja, ich weiß nicht, mit besonders menschlichem Verhalten oder mit besonders, naja, wie soll man sagen, achtenswertem Verhalten assoziiert wird. Eine Lüge ist eine Lüge, nach wie vor. Nur gibt es eben in unserer Gesellschaft mittlerweile Handlungszusammenhänge, in denen eine Lüge, naja, aufgrund der unterschiedlichen Dynamiken, die da im Spiel sind, zu einer Lüge werden. Also der gute, unser jetziger Bundeskanzler, das behaupte ich mal, das stelle ich aber auch zur Diskussion, und das soll bitte keine Rechtfertigung sein, verstehen Sie mich nicht falsch, mir ist diese Person völlig wurscht. Also mir geht es hier wirklich um diesen wissenschaftlichen Zusammenhang, der dahinter steht. Ich behaupte mal, der jetzige Bundeskanzler hätte, um gewählt zu werden, gar nicht anders agieren können, als eben vor dem Wahlkampf bestimmte Versprechungen zu machen, die er nach dem Wahlkampf und insbesondere dann im Rahmen von Koalitionsverhandlungen nicht halten kann. Er hat sozusagen aufgrund seiner Rolle, aufgrund seiner institutionellen und organisatorischen Vorgaben lügen müssen. Dieses Lügen hat natürlich sozusagen seine Bedeutung noch aus jenem historischen Kontext, in dem solche Widersprüche, die damit verbunden sind, wirklich individuell zurechenbar waren. Oder vielleicht, wenn man das so nennen will, auch im Rahmen, es hat seine Berechtigung oder es findet seine Bedeutung in jenen Kontexten, in denen wir bis zu einem gewissen Grad nicht institutionell oder nicht organisatorisch interagieren. Wenn, ich weiß nicht, wir uns am Abend im Kaffeehaus treffen, dann agieren wir oder interagieren wir bis zu einem gewissen Grad jenseits organisatorischer Rahmenbedingungen. Naja, natürlich stellt auch das Kaffeehaus so etwas wie eine organisatorische Rahmenbedingung dar, aber das mag die Gespräche im Kaffeehaus nicht dahingehend beeinflussen, dass jemand von uns Interagierenden zum Lügen gezwungen wird. Sie können sich vielleicht jetzt anhand dieses Beispiels weiter überlegen, inwiefern vielleicht die Universität bis zu einem gewissen Grad, die Universität als Organisation bis zu einem gewissen Grad dazu zwingen mag, in ihr stattfindende Interaktionen, nämlich die, die hier gerade stattfindet, bis zu einem gewissen Grad so zu belegen oder so zu rahmen, dass das, was hier stattfindet, naja, unter Umständen auch als Lüge interpretiert werden könnte. Ganz besonders prekär wird es eben, wie gesagt, am Beispiel politischer Handlungszusammenhänge. Bitte.
Das muss ich dann irgendwie fragen, wenn man jetzt sozusagen das EZB-demokratische System einen werdenden Kanzler bezieht, dass er vom Förderwahl sozusagen verwaltet, wenn man damit eigentlich das komplette System hintertragen, weil ich meine, wenn man nur von dem Bundeskanzler werden kann, weil man irgendwie von den Bundeskanzler der verwaltet, dann kann das ja irgendwie nicht das Sinn und Zweck des Ganzen sein, weil eigentlich das ist nur ein Zweck des demokratischen Systems. Das realistisch ursprünglich gesehen, wenn man mal vom Ideal gewesen her, dass der gewählt wird, der das Beste für die Leute, die ihn wählen, sozusagen anbietet. Also,
ja. Also in dem Moment, wo Sie sagen, dass der gewählt wird, der das Beste anbietet, das ist natürlich diese individuelle Zurechnung bereits im Spiel und zwar sehr markant im Spiel. Prinzipiell sagt man, es soll die beste Partei gewählt werden, die eben. Natürlich, für die Partei gilt dann natürlich im Einzelnen wieder dasselbe. Das sozusagen, was vielleicht besonders auffallend wird, ist eben der Punkt, dass im Hinblick auf eine Person, die als Namensgeber oder als Namensträger, als besonders adressierbare Person im Vordergrund steht, im Vordergrund einer solchen Partei steht natürlich bei uns allen die Gewohnheit besteht, individuell zuzurechnen. Ne? Das ist der Punkt. Bei einer Partei ist es dann so, da sagt man, na gut, die Sozialdemokraten, die sind vielleicht jetzt nicht unbedingt die in der heutigen Arbeitsmarktsituation aktuell oder sozusagen diejenigen, die mit dem aktuellsten Wahlprogramm unterwegs sind, könnte man dann fragen, welche Partei ist es dann überhaupt? Nicht? Also auch da könnte man lang diskutieren drüber. Aber es ist bei Weitem weniger personalisiert oder personifiziert, individuell zugerechnet, wenn man von einer Partei spricht. Aber im Prinzip gilt natürlich Ähnliches, das ist keine Frage.
Warte, jetzt war hier eine Handmeldung, ja?
Ja, obwohl im Fall in diesem Wahlen ist es ein bisschen übertrieben zu sagen, dass er zwanghaft lügen müssen, weil der, also mehrere Möglichkeiten gehabt, also in die Minderheitsregierung zu gehen und die ÖVP hat dann mal genug Spielraum dafür gelassen. Also das war schon eine sehr persönliche Entscheidung, dass er mit seiner Clique da in die Regierung wollte.
Also ich wage jetzt mal zu behaupten, dass es ohne vielleicht weniger markante, aber ohne Widersprüche wäre es nicht abgegangen. Also ich meine, ist egal, das war halt eine Aussage, die uns hier alle besonders betrifft und ich meine, sie ist sehr deutlich getroffen worden und sie ist sehr deutlich vor allem nicht eingehalten worden. Ne? Also das ist ja das Markante. Und das ist ja auch interessant, dass man mit Hilfe elektronischer Medien heute sehr wohl solche Aussagen dann auch speichern kann und sie beliebig oft wieder abspielen kann. Ne? Also es steht jedem Radioreporter natürlich frei, die Aussagen des Herrn Busenbauers dann wiederzugeben und sie ihm selbst vorzuhalten und vieles mehr. Nicht? Und natürlich, unsere Gewohnheit sorgt dafür, dass wir, naja, also einen solchen Widerspruch als Lüge festhalten. Und Lüge schadet der Reputation. Und der gute Bundeskanzler hat natürlich sehr deutlich auch an Reputation verloren in den letzten Tagen. Was auch interessant ist und was auch nicht zu übersehen ist, ist natürlich auch bei ihm, zumindest der Versuch, sich jetzt doch auch auf die Logik seines Amtes zu beziehen und zu sagen, naja, das ist halt so, das ist immer so bei Wahlgängen und bei Koalitionsverhandlungen und es wird schon wieder vergessen werden. Nicht? Wird sich zeigen, ob das vergessen wird. Aber er setzt jetzt, und er kann wahrscheinlich auch gar nichts anderes tun im Moment, er setzt jetzt natürlich auf den Umstand, dass sozusagen die Rolle, die jetzt zu spielen ist, nämlich als agierender Bundeskanzler, dafür sorgen wird, dass, wenn alles gut geht, sich die Wogen wieder glätten und das Ganze wieder vergessen wird. Ist ja, und das ist, bitte, ich möchte nur kurz noch darauf hinzuweisen, ist ja eben bis zu einem gewissen Grad auch in dieser ganzen Logik, zum Beispiel von der Logik dieser Rolle des Bundeskanzlers, aber auch natürlich in der Logik von Wahlgängern vorgesehen. Es wäre ja fatal, wenn die Legislaturperiode eben nicht 4 Jahre dauern würde, sondern, sagen wir mal, 2 Monate. Weil nach 2 Monaten würde natürlich jeder noch sich sehr gut erinnern können, dass da eine Lüge im Spiel war. Und der gute Gusenbauer, ebenso wie die SPÖ, hätte damit natürlich keinerlei Chancen, nochmal gewählt zu werden. Das ist die Gefahr bei Neuwahlen oder im Falle von Neuwahlen. Wenn es 4 Jahre sind, dann ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit gegeben, dass nach den 4 Jahren, vor allem wenn sich alles andere vielleicht doch günstiger entwickelt als bei der anderen Partei, weiß man nicht, dass nach den 4 Jahren das wieder vergessen ist. Bitte, eine andere Logik in diesem Spiel, auch das sei nicht übersehen, ist natürlich auch die relativ gute Entlohnung für solche Rollen. Es dürfte klar sein, dass der Bundeskanzler bis zu einem gewissen Grad zumindest entschädigt wird für das, dass er eben seine Reputationsschädigung in Kauf nimmt. Also dass er sozusagen gezwungen ist zu lügen, sage ich jetzt mal so dazu, unter Anführungszeichen. Dass er bis zu einem gewissen Grad mit Halbwahrheiten oder mit Nichtwissen operieren muss. Weil sich das auf seine individuelle Person auswirken kann, also weil das von der Gesellschaft auf ihn persönlich zugerechnet wird, ist im Gesetz vorgesehen, dass solche Positionen, verantwortungsvolle Positionen, Positionen an der Spitze von Organisationen ganz allgemein relativ gut entlohnt sind. Also da gibt es dann einen Grund dafür, dass Managergehälter um einiges höher liegen als eben die Gehälter von uns Durchschnittsleuten, nicht? Ganz einfach deswegen, weil die Wahrscheinlichkeit, in die Logik eines solchen Betriebs zu kommen und damit grundlegend quer zu liegen zu den Bedürfnissen zu individuellen Bedürfnissen, nicht, entsprechend höher ist, wenn man an solchen Stellen sitzt. Ich weiß nicht, wenn Sie diese Geschichte mit dem VW-Management zum Beispiel in Deutschland verfolgt haben, nicht? Gewerkschafter und natürlich Peter Hart selbst. Na gut, eine ganze Reihe von Handmeldungen.
Ich möchte dazu sagen, der Kollege hat gemeint, dass das eine Schwäche von Systemdemokratie sein muss. Ich glaube eher nicht, weil das Systemdemokratie wird grundsätzlich funktionieren, wenn nicht die Schwäche des Individuums dazukommen würde. Sprich, wenn Kanzler Gusenbauer sagen würde, na gut, oder nur ein Parteivorsitzender halt sagen würde, na gut, ich kann mein Wahlversprechen nicht einhalten, deshalb kann ich auch nicht in eine Regierung gehen, wird es halt dann als Folge entweder keine Regierungsbildung möglich machen und dadurch halt Neuwahlen. Also sprich, wenn da halt nicht das persönliche Machtstreben der Teilhaber an dem System oder der quasi der Teilnehmer dazukommen wird, wird de facto das System an sich, glaube ich, gut funktionieren, wenn die Leute halt nicht quasi den Reputationseinbuße weniger wert zurechnen würden als der Machtzugewinn.
Also, wo gibt es denn?
Du meinst, dass Systemdemokratie gut funktioniert, wenn es ja nicht von Menschen betrieben werden müsste?
Ja, ich meine, grundsätzlich, könnte man de facto so sagen, weil ich meine, zudem, dass es halt keine Schwäche vom System, ich meine,
sagen wir, wenn die Menschen besser demokratisch
gewählt werden, oder sagen wir so, wenn sie zu ihrem Wort stehen würden, ganz einfach so,
wenn das quasi... Nur kurz eine Zwischenfrage, ein kleiner Schwenk zu einem ganz anderen System. Wer von Ihnen war schon bei einer Diplomverleihung oder Dissertations-, also Doktorwürdenverleihung im Rahmen der Universität?
vielleicht, weiß nicht, will jemand, da gibt es besonderen Mechanismus, der dafür sorgt, dass das, was Sie gerade angesprochen haben, bis zu einem gewissen Grad zumindest symbolisiert wird. Nämlich, bitte? Ja, Sponsion oder Promotion.
Nein, diesen Schwur auf die Wissenschaften.
Auch, aber, also, da sind natürlich Personen im Spiel, ist ganz klar. Auf der einen Seite Sie, die Sie gerade eine Diplom, also eine Sponsion erleben und zum Magister oder zum Magistra oder zum Doktor oder Doktorin gemacht werden. Auf der anderen Seite, wer ist da im Spiel? Also wer ist da dabei? Ja? Und wie treten die auf? Ich weiß nicht, vielleicht für die Kolleginnen und Kollegen, die... In lustiger Verkleidung, ganz richtig. Nicht? Also in dieser bekannten Amtstracht, in dieser Robe. Na, was will diese... Oder denken Sie vielleicht ans Hohe Gericht, nicht? Also ganz besonders in amerikanischen Filmen wird das besonders schön anschaulich. Nicht? Was will diese Verkleidung, diese lustige Verkleidung? Ist der Herr Dekan wirklich so kindisch, dass er da jetzt unbedingt verkleidet auftreten muss? Was will die, was sagt diese Verkleidung?
Die repräsentiert das Amt, oder?
Die repräsentiert das Amt, die Rolle und nicht die Person. Die Person, das Individuum soll versteckt werden hinter dieser Verkleidung. Weil eben keineswegs das individuelle Anliegen des Herrn Dekans im Vordergrund stehen soll, wenn Sie promoviert werden, wenn Sie zum Doktor gemacht werden. Das ist das Anliegen der Universität, das ist das Anliegen des Wissenschaftsbetriebs, das ist das Volk der Dynamik, das Volk der Logik des Wissenschaftsbetriebs. Und ist keineswegs, es wäre fatal, wenn Sie dann, was weiß ich, zum Beispiel in die Wirtschaft hinausgehen und sagen, ja, ich bin Doktor geworden oder ich bin Magister geworden, weil der Herr Dekan das persönlich so gewollt hat. Das wäre schlimm, weil dann würden Sie Ihren Job mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht bekommen. Das heißt, das Individuum muss sich in diesen Situationen verstecken, muss verkleidet werden, es muss symbolisiert werden zumindest, auch wenn das nicht immer gut gelingt, dass eine Rolle im Spiel ist und kein individuelles Anliegen. Und in der Politik, naja, bis zu einem gewissen Grad, und Sie können sich das selbst auch zu Ende denken, gibt es natürlich auch diese Symbole für Rollendynamiken. Aber natürlich tritt der Bundeskanzler jetzt nicht verkleidet auf, sondern als Person, Alfred Busenbauer, und damit zieht er natürlich jetzt solche Zurechnungen wie sich selbst widersprechen, lügen und ähnliches auf sich, auf seine individuelle Person. Bitte, Kollege?
Geht im Geiste genau das Gleiche.
Ja, ganz richtig.
Der Priester oder ja. Und da in der Politik, zum Beispiel in Rom, wenn man das auch gehabt, diese Senatoren.
Zum Beispiel denken Sie.
Mit den Kuchen und so weiter, alle Menschen.
Na, denken Sie an die, verzeihen Sie den Ausdruck, an die sehr lustige Verkleidung des Papstes zum Beispiel. Also, ja. Im Prinzip haben Sie Handlungszusammenhänge, Kirche, Politik, Wissenschaften, auch das Recht, ne, das ist eine Rechtsprechung, in denen Dynamiken herrschen, in denen Logiken vorherrschen, die mit denen der individuellen Anliegen von uns normal Menschen, wenn man das so gegenüberstellen will, nicht, im Prinzip sehr wenig zu tun haben oder unter Umständen wenig zu tun haben. Bitte.
Ja, was ich zum Herrn Kollegen noch sagen wollte, dass das System, das Demokratische, nicht das Problem ist, sondern die Leute, die was daraus machen. Also ich habe in der BWL, um Betriebsentscheidungen treffen zu können, mehrere solche Systeme kennengelernt schon. Da gibt es in der BWL 7, 8 Systeme. Und das System, das wir in der Demokratie haben, gibt es auch für Betriebsentscheidungen. Und das zählt mitunter zu den unfairsten von allen Systemen. Schlicht und einfach, weil man eine Mehrheit machen kann. Das macht das ganze System, führt das ad absurdum. Weil, also eine der fairen Varianten wäre zum Beispiel, dass man, also so viele Parteien wie es gibt, so viele Punkte kann man vergeben und man gibt jeder Partei die Punkte nach unten, damit man auch ausdrücken kann, welche Partei mit einer anderen Partei nicht zusammengehen soll. Das können wir in dem Fall nicht. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum jetzt, was Herr Professor gesagt hat, dass man lügen muss. Ja?
weil man ja nachher nicht weiß, mit wem man zusammenkommt und ob man die Dinge, die man vorher gesagt hat, auch umsetzen kann. Ist ja nicht so, dass sich die Politiker das teilweise nicht vornehmen, aber es geht nachher nicht. Ja, weil man nicht weiß, mit wem man zusammengehen muss oder, ich meine, ich bezweifle, dass der Gusenbauer mit dem Herrn Schüssel zusammengehen wollte, unbedingt von vornherein, weil er dann mit Sicherheit nicht das umsetzen konnte, das hat er vorher schon gewusst, was er umsetzen möchte.
Naja, also nur als Anmerkung dazu, es gibt eine ganze Reihe von, sagen wir mal, eine Reihe von Modellen, nach denen in Demokratien gewählt werden kann. Es dürfte klar sein, 2/3 Mehrheit, 50% Mehrheit, Präsidialsystem oder unser System und vieles mehr. Es dürfte auch klar sein, dass, wie der Kollege betont hat, eine ganze Reihe von Unterschieden zwischen diesen Systemen bestehen. Also denken Sie, was halt so die große Differenz zwischen USA und Europa zum Beispiel. Beides wird natürlich Demokratie genannt. Also der Begriff Demokratie ist viel weiter gefasst als das, was dann im Einzelnen als Demokratie gehandhabt wird. Auch das russische politische System wird mittlerweile als demokratisches System bezeichnet. Na, das da könnte man natürlich auch, das weißrussische, belarussische System wird als Demokratie gehandhabt. Und vieles mehr. Also wo da sozusagen auch dann die Grenze zum nicht mehr ganz demokratischen oder dann wirklich nicht mehr demokratischen System besteht, ist die Frage. Nicht? Auch solche Einzelausformungen von Demokratien sind natürlich historisch gewachsen und haben ihre historischen Gründe. Das dürfte klar sein. Nicht? Und eignen sich in ihrer Spezifik für bestimmte Zusammenhänge. Man kann sich dann zum Beispiel anhand unseres politischen Systems überlegen, für welche Zusammenhänge es sich besonders gut geeignet zu haben scheint und warum es damals ausgewählt wurde und für welche Zusammenhänge es sich heute eben nicht mehr eignet. Die haben ihre Historik und die haben ihre spezifische Eignung, die natürlich in der Geschichte unter Umständen verloren gehen kann. Also es kann, auch das zur Debatte gestellt, aber grundsätzlich kann man natürlich sehr, sehr schnell mal die Frage stellen, ob in Situationen, wo im Prinzip zwei große Parteien sich in einer Art und Weise so knapp gegenüberstehen, dass fast voraussagbar ist, dass bei jedem Wahlgang, wann immer der stattfindet, die Mehrheit der einen über die andere erst einmal haarscharf sein wird, und zweitens mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen ist, dass beim jeweils nächsten Wahlgang die in der vorigen Periode regierende Partei abgelöst werden wird. Vielleicht auch, weil die Unterschiede so hauchdünn sind. Ja, da kann man sich dann schon fragen, ob es noch Sinn macht, mit der aktuellen Spezifik unserer Demokratie an solche Situationen heranzugehen. Ich würde mal behaupten, dass diese, sehr, sagen wir mal, 50-50-Aufteilung der österreichischen, aber auch natürlich zum Beispiel denken Sie an Amerika, ne? Denken Sie an den letzten Präsidentschaftswahlkampf, da waren ja einige tausend Stimmen, nicht? Und da wurde dann auch darüber diskutiert, ob das nicht manipuliert wurde und vieles mehr. Also eigentlich demokratisch gesehen eine hochproblematische Geschichte. Ne?
Im vorletzten,
der zweite Wahlgang von Bush war ja wieder so knapp, oder?
Ja,
bei
einem Meter
weiter. Aber egal, also lassen sich viele Beispiele dafür finden. Ja. Also ich würde mal glauben, dass in solchen Situationen, wo vielleicht dann auch in den Wahlprogrammen selbst dieser relativ gleich großen Parteien die Unterschiede nicht so markant wahrgenommen werden können, nämlich vom Wähler nicht so deutlich wahrgenommen werden können, dass eben dann Äußerlichkeiten wichtig werden, die vielleicht in der Politik, so würde man zumindest auf den ersten Blick sagen, gar nicht so viel Relevanz haben sollten. Also zum Beispiel der Umstand, dass dann eine möglichst charismatische, vielleicht auch äußerlich attraktive Person zum Präsidenten gemacht wird. Oder dass solche Dinge zumindest eine Rolle spielen, nicht? Und dass dann natürlich auch
sozusagen großer und sehr großer Bedarf, der seinerseits wieder spezifische Dynamik entwickelt, sehr großer Bedarf dafür besteht, außerpolitische, seien das jetzt Charaktereigenschaften oder seien das jetzt auch familiäre Umstände, ich weiß nicht, die Badehose des Herrn Finanzministers oder ähnliches, in die Politik zu zerren, um das zum Kriterium zu machen, damit da Entscheidungen getroffen werden können. Weil aufgrund dieser hauchdünnen Mehrheiten das Wahlvolk sonst gar nicht zur Entscheidung fähig wäre. Also das heißt, die aktuelle Situation birgt eine gewisse Logik oder birgt eine gewisse Dynamik, die Unterscheidbarkeit zu forcieren. Naja, und da steht natürlich ein anderes gesellschaftliches System, nämlich zum Beispiel der Journalismus, schon in den Startlöchern, um dafür zu sorgen, dass eben plötzlich eine Badehose Relevanz gewinnt. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, was auch immer. Na, Sie kennen ja die Entscheidung. Bitte auch im Hinblick auf das, was ich vorher gesagt habe, auf diese Vergleichbarkeit von Rollen oder diese symbolische die Symbolik, die mit solchen Rollen verbunden ist, das sehr, naja, sagen wir mal, sehr deutlich ist es nicht, aber doch bis zu einem gewissen Grad deutliche Auftreten von Schauspielern in der amerikanischen Politiklandschaft. Ne? Das heißt, da wird gerade auch jetzt von den Individuen, die da dabei sind, erwartet, in eine Rolle schlüpfen zu können. Nicht sie selbst zu sein, sondern eben eine gewisse Fähigkeit mitzubringen, in Rollen zu schlüpfen. Da ist der Ronald Reagan eben gefragt oder der Arnold Schwarzenegger, obwohl man da vielleicht über die schauspielerischen Qualitäten sprechen könnte. Aber nichtsdestotrotz, das ist sozusagen eine gewisse Notwendigkeit da, diese Personen, die als solche nicht hinreichend wahrnehmbar wären, in ihrer Prägnanz für den Wähler nicht hinreichend wahrnehmbar wären, mit Sondereigenschaften oder Sonderqualifikationen auszustatten. Nämlich zum Beispiel denen von Schauspielern oder denen von einer besonders charismatischen oder besonders agilen Persönlichkeit. Denken Sie an Wladimir Putin, nicht? Also der ja im Gegensatz zu dem, doch deutlich einen anderen Zustand symbolisierenden Boris Jelzin dann plötzlich als Judoka auftritt und Jugendlichkeit und Dynamik symbolisiert.